Hallo und herzlich willkommen in unserem Familiennest, dem Elternpodcast, in dem wir gemeinsam mit euch in Liebe wachsen möchten. Mein Name ist Patricia.
Und ich bin Barbara.
Schön, dass ihr da seid. Hallo, liebe Barbara.
Hallo, Patricia.
Ich freue mich sehr, dich heute wieder zu hören.
Und ich freue mich auch.
Und mit dir ein Stück weit eine weitere Tür aufzumachen, die auch ein bisschen anschließt an das, was wir beim letzten Mal beplaudert haben. Wir haben ja über Hausaufgaben gesprochen und über die Konflikte, die dadurch im Familiennest auch entstehen oder generell, wie wir da gut begleiten können. Und im Zuge dessen sind wir draufgekommen in unseren Gesprächen, dass es ja dazu noch ein, nennen wir es Phänomen, gibt, das viele Familien und Eltern und auch Kinder beschäftigt, nämlich Perfektionismus bei Kindern, dieses sich selbst Druck zu machen, alles richtig zu machen, alles perfekt zu machen, auch sich vielleicht stark zu vergleichen mit anderen Kindern rund um sie, gerade im schulischen Bereich. Und das wollen wir heute beleuchten, wollen uns anschauen, wo kommt denn das her und wie können wir damit umgehen. Gehst du mit?
Absolut. Absolut gehe ich damit. Ich kenne es ja von mir, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt und demnach natürlich auch von meiner Tochter in manchen Bereichen. Das ist halt, da werden wir eh heute auch hinschauen, gell, was das halt auch mit uns zu tun hat. Und ich finde, es ist ein total, wirklich ein wichtiges Thema, weil es einfach im Umgang damit, finde ich, ein paar Punkte gibt, die man leicht aus dem besten Wissen und Gewissen heraus, ich möchte das Wort falsch nicht nehmen, aber fällt gerade auf die Schnelle nichts anderes ein, dass ich sage es jetzt einfach mal so lapidar sozusagen, falsch macht und da Gänsefüßchen bitte gesetzt, weil wir das Beste für die Kinder wollen und eigentlich ist es aber sehr nachteilig. Wir machen ihnen damit eigentlich noch mehr Druck und gerade deswegen finde ich die Folge heute extremst wichtig, auch hier aufzuklären, zu erklären, dass wir unsere Kinder verstehen können, dass wir sie eben gut begleiten können, auch in diesem kindlichen Perfektionismus. Finde ich total, total wichtig, dass wir das heute machen.
Vielleicht nehmen wir da gleich die Qualität auch ein bisschen auseinander im Sinn von, welche Art von Perfektionismus ist es oder kann es auch sein? Weil ich bin immer irritiert, wenn Menschen mir einen Perfektionismus zuschreiben. Du kennst mich ja mittlerweile schon besser.
Mhm.
Das geht ja nicht aus, ne?
Red mal weiter.
Genau. Das heißt, wenn, dann habe ich einen Scheinperfektionismus. Also mit einem Bild, das vielleicht auch unbewusst nach außen gegeben wird, dass eh alles läuft, dass eh alles perfekt ist, schütze ich mich davor, zeigen zu müssen, dass ich im Chaos lebe und viele Dinge alles andere als perfekt sind, sondern ein hohes Stresslevel aufweisen. Aufweisen. Deswegen entsteht aber, weil ich das nicht so zeige oder bisher noch nicht so gezeigt habe vielleicht, so ein Bild im Außen, dass alles perfekt ist oder ich darauf sehr bedacht bin, dass alles perfekt ist. Aber ja, es ist eigentlich nur das Bild. Und bei dir, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja tatsächlich dieses, alles perfekt zu machen und im Griff zu haben. Und ich glaube, diese zwei Qualitäten, die dürfen wir auch gleich auseinanderdröseln, weil beides ist auch bei etwas, was mit unseren Kindern etwas macht, ne?
Mhm. Ja, absolut. Wobei ich glaube auch so dieses Bedürfnis danach, die Erwartungen zu erfüllen, des anderen recht zu machen, das spielt da ja auch sehr mit rein.
Genau.
Ja, dieses Abliefern sozusagen und das ist eben auch so ein Druck, den wir uns dann aufrechterhalten. Ich weiß noch, dass ich hatte immer gute Noten. Aber so richtig, das war auch immer gleichzeitig auch ein Druck, es weiterhin so gut zu machen, weiterhin so gut abzuliefern. Ein Druck, den andere vielleicht gar nicht hatten, die so im Mittelfeld sozusagen waren. Also das ist auch etwas, was sich dann immer wieder aus sich selber heraus sozusagen neu ergibt. Das macht auch immer weiter einen Druck. Aber vielleicht fangen wir von vorne an und unterscheiden erst einmal, das wäre mir auch ganz wichtig, es gibt sozusagen dieses normale, unter Anführungszeichen, gesunde Leistungsstreben. Es gibt einfach viele von uns, die wollen eine gute Leistung erbringen, denen ist das wichtig, die haben eine gewisse Gewissenhaftigkeit, auch, ich denke auch dieses Vergleichen mit anderen, das kennen wir auch alle irgendwo von uns. Und auch dieses Erwartungen erfüllen wollen, so das ist ja vielen von uns auch immer nennt. Ich meine, natürlich sind wir eine Generation oder zwei Generationen und sind auch in gewisser Weise geprägt worden durch unsere Erziehung und so. Aber ich glaube, das kennen viele von uns. Und da, wo es dann sozusagen problematisch wird, und das ist natürlich eine Trennlinie, die nicht scharf zu ziehen ist, sondern die dann so ineinander verläuft, ist, wenn es so, so wichtig wird, Fehler zu vermeiden, keine Fehler zu machen, es besonders gut zu machen, es nicht nur besonders gut, sondern es herausragend zu machen, es besser zu machen als die anderen vielleicht auch, wenn der Vergleich so wichtig wird, dieses Ja nicht irgendwie schlechter sein als die anderen oder das Ja nicht irgendwer draufkommt, dass wir das nicht können, dass wir so einen inneren Druck haben, einen inneren Stress haben, so einen ganz großen Antreiber in uns, der sagt, du musst das besser machen oder auch das ist nicht gut genug, so einen inneren Kritiker, der ganz, ganz laut ist. Und wenn dann daraus folgend auch ein gewisser Leidensdruck da ist.
Und genau um den geht's und das merken genau. Wir dann auch bei unseren Kindern. Wenn sie eine hohe Motivation aufweisen, starke Ziele haben in Teilbereichen oder in allen Bereichen, dann muss das nicht unbedingt etwas sein, was zu Problemen führt. Aber wenn sie ständig unter Anspannung und Stress stehen, sich das Leben selbst schwer machen durch den Druck, den sie sich auferlegen, sich ständig vergleichen und dann minderwertig fühlen, dann gibt es ja sehr wohl einen gewissen Leidensdruck und der macht dann eben auch das Lernen, das Schulleben, Hausaufgaben machen oder auch das in einem Verein sein schwierig. Und Eltern, die Kinder haben, die zu dieser Art von Perfektionismus oder überhöhtem Leistungs- oder Erwartungsdruck an sich selber leiden, die wissen, wie schwierig das auch zum Zuschauen ist, wenn man so das Gefühl hat, sie stehen sich selbst total im Weg und wir sehen sie vielleicht bewusst auch mit einer ganz anderen Brille und können ihnen das so schwer entnehmen. Und da wollen wir heute einfach auch hinschauen, weil hier schon Dinge einfach vielleicht auch im Unbewussten liegen können und wir uns einfach auch anschauen dürfen, ist das etwas, was rein aus meinem Kind herauskommt, beziehungsweise was einfach auch die gesellschaftlichen systemischen Bedingungen machen? Ist das etwas, was ich unbewusst vielleicht auch selber lebe, beziehungsweise doch irgendwo auch suggeriere? Und da liegt dann nämlich auch der Entwicklungsbedarf.
Genau, ja. Also die typischen Merkmale von diesem Perfektionismus, über den wir heute sprechen, also der, wo auch ein gewisser Leidensdruck da ist und dann wirklich ein Druck und die Kinder wirklich darunter irgendwie, wie du sagst, ich habe manchmal, haben wir eh auch im Vorgespräch kurz besprochen, ich habe es manchmal oder ich empfinde es manchmal wie so ein Gefängnis, weil man irgendwie nicht so aus der Haut rauskommt und im Kopf weißt du, das ist total blöd, was du gerade machst, aber irgendwie, es geht nicht, man kommt nicht über diese Schwelle drüber, wo man sich dann traut, zum Beispiel sich zu zeigen, weil man könnte ja einen Fehler machen. Und das hält einem natürlich auch immer wieder in diesem Gefängnis, weil man ja nie eine korrigierende Erfahrung machen kann. Weil wenn ich mich nicht traue, es zu tun, kann ich nie die Erfahrung machen, dass es mir vielleicht gelingt oder dass es vielleicht auch gar nicht schlimm ist, einen Fehler zu machen oder dass es kein Problem ist. Und das heißt, wenn wir jetzt so von den Merkmalen schauen, wir haben sehr hohe Standards, wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Wir haben eine hohe Selbstkritik, wir sind sehr, sehr selbstkritisch und damit einhergehend auch eine große Abwertung in uns drinnen, diese kritische Stimme, die so feuert, ne, die Fehlern zum Beispiel viel mehr Gewicht gibt. Also wenn ich jetzt mal von mir weggehe und ein bisschen aus der Praxis erzähle, ich habe zum Beispiel eine Klientin, die hat eine 1 auf die Schularbeit und sitzt trotzdem da und ist total geknickt, weil ja, sie hat eine 1, aber sie hat diesen und jenen Fehler gemacht. Und ja, es hat halt noch zur 1 gereicht, aber das ist im Endeffekt wurscht, weil sie hat diesen Fehler gemacht. Und wie kann das passieren? Weil das hat sie doch eigentlich geübt und vielleicht hat sie nicht viel genug geübt oder war sie zu unkonzentriert und dieser eine Fehler wurmt sie so sehr, dass sie den Erfolg gar nicht sehen kann von dieser super guten Note. Ich meine, besser geht es ja gar nicht, wenn wir auf die Note schauen. Oder ich sehe eben, also wenn ich mich dann vielleicht auch traue, und jetzt merkt man eh schon, was so auch die Krux an der Sache ist, jetzt traue ich mich dann doch, was vor anderen zu machen und ich kriege 10 positive Rückmeldungen und eine kritische Rückmeldung, was ja eigentlich auch was Gutes ist, weil wir aus der Kritik ja urviel lernen können. Aber in meinem System, wenn ich sehr perfektionistisch veranlagt bin, dann wird diese eine kritische Bewertung viel mehr wiegen als all das Positive, was irgendjemand jemals sagen könnte. Ja. Und die bleibt dann übrig. Und über der grübeln wir dann nach und überlegen und versuchen, das irgendwie auseinander zu dröseln. Und all das, was positiv gesagt wurde, das kommt gar nicht so richtig an im System.
Und da können wir jetzt auch schon ein bisschen herausstreichen, so wie du es gerade beschreibst, dass es einerseits den Perfektionismus oder eine extreme Gewissenhaftigkeit gibt, die aus der Person selbst herauskommt. Das heißt, es kann auch ein Persönlichkeitsmerkmal sein, dass mein Kind in dieser Neigung hat und dementsprechend das hohen Stress macht, wenn es seinen eigenen Erwartungen nicht gerecht wird. Und Kritik auch, je nach Persönlichkeit, kaum erträglich sein kann. Also gerade auch sehr sensible PersönlichkeitstypInnen sprechen auf Kritik extrem schlecht an und dann hören sie nichts anderes mehr als diesen einen Kritikpunkt. Und der wiegt dann auch viel schwerer. Also das heißt, da geht es dann darum, auch zu schauen, wie kann mein Kind in ein Selbstverständnis kommen, was seine Persönlichkeit betrifft und wie kann ich lernen, damit umzugehen, beziehungsweise wie kann ich meinem Kind lernen, damit umzugehen.
Genau.
Peu à peu. Und das andere ist, aus einem System heraus auch entwickelt, das wir als Eltern befeuern oder eben auch nicht. Das sind jetzt eigentlich mehrere Sachen. Also einerseits ist es dieses, wir sind ja trotzdem in Systemen, wo du hast 9 von 10 Punkten, aber es gibt halt so ein Maximum und es wird auf das orientiert, was die 100% sind. Und wenn du, du hast so und so viel Schulfächer und du kannst überall eine 1 erreichen, aber vielleicht tust du das auch nicht und es ist aber trotzdem das Ziel, immer überall die Bestnote zu haben und nicht diese Offenheit zu sagen, es gibt deine Fächer, das sind, nennen wir sie Sterndal-Fächer oder wie auch immer, die liebst du, die magst du, da gehst du darin auf, gar nicht, da braucht man jetzt gar nicht vom Gutsein sprechen, aber die interessieren dich wirklich und der Rest, der muss halt irgendwie, aber ist jetzt für dich persönlich nicht so wichtig. Diese Option haben wir oft im Regulärsystem gar nicht, weil es schon auch dann darum geht, abzuleisten, weil danach eine Konsequenz folgt, die da heißen kann, du hast es beim letzten Mal erzählt, ich darf nicht ins Gymnasium gehen, weil ich bin in, was die breite Masse an Fächern betrifft, nicht gut genug.
Genau, ja. Also unser Schulsystem, das Leistungssystem, in dem wir stecken, die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft auf Kinder draufschauen, dass Kinder gefühlt alles gut machen müssen, in allem gut sein müssen, alles können müssen, das macht was. Dieses System, was wir da haben, kollektiv, das macht etwas mit uns Eltern, wie wir auf unsere Kinder draufschauen, auch mit den Kindern an sich.
Genau. Und dann haben wir noch einen Faktor, den möchte ich auch noch dazu bringen, weil da können wir nämlich auch bewusst draufschauen, das ist die Sache mit dem Lob. Und mit dem, wie wir motivieren und loben wir beziehungsweise schenken wir Wertschätzung oder bewerten wir ständig. Weil wenn wir alles, was unsere Kinder tun, auch bewerten im Sinn von, wenn du das so und so auf diese Art und Weise, die ich erwarte, von dir machst, dann überschütte ich dich mit Lob, weil ich das, was ja auch Sinn macht, fokussieren möchte und weiterbringen möchte. Und auf der anderen Seite kritisiere ich dich stark für Dinge, die noch nicht klappen oder die nicht gehen. Du merkst, das ruft meinen Unwillen irgendwie auch hervor oder eine sehr negative Emotion. Dann bringen wir es auch in eine Richtung, hier eine starke Kluft zu produzieren. Und da auch einen Perfektionismus im Sinn von, ich darf Fehler machen oder ich darf keine Fehler machen oder ich muss immer alles richtig machen oder ganz perfekt machen, da einfach auch zu befördern. Und irgendwo werden unsere Kinder dann auch abhängig von unserer ständigen Bewertung, von unserem Lob, die alles bewertet, so im Sinn von, ich überspitze jetzt, boah, bist du aber toll, die Rutsche runtergerutscht, ich habe das noch nie gesehen, dass jemand so toll gerutscht ist. Wo man sagen kann, naja, runtergebrochen, ich setze mich da oben drauf und dann komme ich runter. Aber diese positiv gemeinte Motivation oder dieses Lob kann auch dazu führen, dass unsere Kinder sehr abhängig werden von Bewertung von außerhalb und das befördert natürlich dann auch einen Stress im Sinn der Leistungserbringung beziehungsweise dann sogar des problematischen Perfektionismuses.
Genau, das kann bis dorthin gehen, dass der Selbstwert davon abhängt, wie meine Leistung ist. Ja, bin ich gut genug? Nur weil meine Leistung entsprechend ist oder wenn ich gelobt werde oder wenn das erkannt wird. Und das ist auch so ein Merkmal, dieser Selbstwert, der davon abhängt, wie meine Leistung ist. Ja, wie wenn es da ums Überleben gehen würde. So wichtig ist das, da eine gute Note zu bringen zum Beispiel.
Genau.
Was ja auch dazu kommt, ist auch so dieser Vergleichsdruck und Social Media. Das möchte ich auch einmal noch erwähnen, gerade bei den älteren Kindern. Wenn du auf Instagram oder auf den allen möglichen Plattformen, ich bin schon ein älteres Semester, bei mir ist Instagram so das Ding, was ich da jetzt hernehme als Beispiel, so viele Menschen siehst, du hast so eine große Vergleichsgruppe, mit der du dich vergleichen kannst. Und da ist immer irgendwer, der was jetzt in meinem Erwachsenenfall was besser eingerichtet hat oder wo irgendwas schöner ist. Und die Kinder sind auch damit umgeben. Sie haben immer diesen Vergleich vor Augen. Jemand, der was besser kann, der hübscher ist, der dünner ist, der mehr zu sich steht. Also das ist einfach auch etwas, wo wir auch ein Auge drauf haben können. Auch wenn es darum geht, in welchem Alter wir dann gewisse Zugänge, gewisse Kanäle erlauben sozusagen.
Sie vergleichen sich automatisch. Also das,
ja, das machen wir ja auch. Jeder macht das.
Genau,
ja.
Dass Vergleich etwas Natürliches ist und Normales ist. Die Frage ist immer, wie stark vergleiche ich mich und kann ich damit ein gesundes Handling finden? Das tun sie auch in der Schule, das tun sie teilweise schon davor. Einfach immer wieder, um auch abzuchecken, gibt es irgendwo Nachschärfungsbedarf oder gibt es hier irgendwo Lücken? Manche Kinder machen das extremer als andere. Auch das ist mitunter persönlichkeitsabhängig. Aber wir können da als Erwachsene sehr darauf achten, dass das nicht befeuert wird, dass nicht nachgefragt wird und welche Noten haben die anderen in der Schule und welche Note hat deine beste Freundin und wo steht die gerade im Schulbuch oder so. Also da dürfen wir sehr, sehr gut aufpassen.
Ja, dass zumindest wir Einfluss. Das nicht noch schüren.
Genau.
Ja, genau. Was du vorher gesagt hast, da wollte ich nochmal zwei Sachen unterstreichen. Das eine war, wo du auch meintest, dieses, wenn wir die Kinder so kritisieren. Und ich finde, das ist wichtig, nochmal sich bewusst zu machen, nochmal eine Ebene tiefer zu gehen. Es geht nicht nur darum, dass wenn das Kind mit einer Note kommt, dass wir dann sagen, ist die Note gut oder nicht, sondern es geht um so Kleinigkeiten im Alltag. Wie reagiere ich, wenn meinem Kind ein Glas umfällt? Wie reagiere ich, wenn mein Kind, wenn dem, keine Ahnung, irgendwas passiert im Haushalt, ja, irgendein Fehler passiert sozusagen? Wie reagiere ich, wenn mein Kind nicht meinen Erwartungen entspricht, wenn mein Kind etwas anders macht, wenn es sich gerade nicht entschuldigt, obwohl es mir wichtig wäre, dass es sich entschuldigt, wenn es gerade nicht grüßt, obwohl mir wichtig ist, dass es grüßt? Also das sind wirklich auch ganz viele Kleinigkeiten, die das ausmachen. Was kriegt das Kind von sich für ein Bild? Bin ich richtig? Bin ich verkehrt? Das ist sozusagen die Basis. Es geht nicht nur darum, weil ich habe ganz viele Eltern noch da sitzen, die sagen, ja, wir sagen ja eh nichts gegen eine 3 oder gegen eine 4. Aber die Summe der Sachen, wie sie aufs Kind draufschauen, da wird das Kind ständig bewertet. Ist es gut genug? Erfüllt es die Erwartungen? Ist es so zu anderen, wie ich das gerne hätte? Und das sind oft Erwartungen, die uns selber gar nicht bewusst sind. Das ist so implizit und unbewusst, diese Erwartungen, die wir auf unsere Kinder haben, dass es da wirklich darum geht, ganz, ganz ehrlich und offen hinzuspüren und hinzuschauen, wie viele Erwartungen habe ich an mein Kind und wirklich ehrlich mit sich zu sein. Ich weiß, viele von uns sagen, uns sind die Noten wurscht, aber sind sie euch wirklich wurscht? Ist es euch wirklich, wirklich egal, ob euer Kind aufs Gymnasium kommt oder auf eine neue Mittelschule oder ob es studiert, ob es Matura macht oder ob es eine Schule abbricht oder irgendwas tut? Ist euch das wirklich wurscht? Weil das ist dann ganz oft das Problem, wir sagen, es ist uns egal. Aber es ist uns nicht egal. Und das ist für die Kinder dann oft auch eine ganz schwierige Doppelbotschaft, weil sie spüren auf einer Ebene was komplett anderes, als was wir sagen. Und das kann dann zusätzlich noch verunsichern.
Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Es ist nicht nur diese Doppelbotschaft, dass wir etwas sagen, was wir so gar nicht zu 100% vielleicht auch spüren und sie das enttarnen, sondern es geht auch um unser eigenes Vorleben. Also wir können noch so sehr unterstreichen, dass uns Perfektion nicht wichtig ist, dass uns Performing nicht wichtig ist, dass Erwartungserfüllung uns nicht wichtig ist. Wenn wir selber das aber noch leben und keine Tante das Haus betreffen kann, solange nicht der Boden fünffach aufgewaschen ist und wir immer komplett perfekt ausgestattet und fotomäßig das Haus verlassen, beziehungsweise unsere eigenen Aufgaben mit einem hohen Stress immer in Richtung Perfektion erfüllen. Und hier könnt ihr die Liste mannigfaltig ergänzen mit Beispielen eurerseits, dann werden unsere Kinder lernen, ach so tun wir das, das ist wichtig. Wir müssen 100% bringen. Wir müssen perfekt sein, wenig Ecken und Kanten, Erwartungen erfüllen, recht machen, immer 100 Punkte von 100 schaffen, weil Mama und Papa oder Mama oder Papa genau so leben. Das heißt, wenn unsere Kinder einen hohen Perfektionismus aufweisen und darunter leiden, dann dürfen wir uns auch das anschauen. Nicht nur dieses, was sagen wir ihnen, sondern was lebe ich selber auch. Denn mitunter habe ich dort vielleicht die einzige oder sogar wichtigste Stellschraube, um mein Kind zu unterstützen, auch was anderes leben zu können, indem ich beginne, etwas anderes zu leben und mich selbst von diesen Erwartungen zu befreien.
Das finde ich total wichtig, das würde ich gern 5-mal unterstreichen. Also das ist eigentlich mit die Quintessenz. Ich finde auch, wenn ich es runterbrechen würde, so die Ursachen oder was zum Perfektionismus führt, dann würde ich sagen, es ist genau dieses Vorleben, dass wir das selber haben, ob wir es wissen oder nicht. Es ist ja manchmal auch nicht so bewusst, wenn ich mich nicht so mit mir auseinandergesetzt habe, dann ist es vielleicht normal für mich, dass ich den Boden aufwische und alles komplett aufräume, weil das macht man halt so. Also mein eigenes Anschauen, weil durchs Vorleben, das ist, wie du schon sagst, das ist die Stellschraube. Es bringt nichts, einem Kind mit einem hohen Perfektionismus zu sagen, ist ja wurscht, du darfst ruhig Fehler machen, du brauchst keine, das bringt überhaupt nichts, wenn ich was komplett anderes lebe. Und das Kind bei mir das beobachtet. Sie machen leider nicht das, was wir sagen, sondern sie machen das, was wir tun. Sie machen das nach, sie lernen am Modell. Und das ist wirklich meine Stellschraube und das ist eigentlich auch die urschöne Stellschraube, weil es für mich ja auch Entwicklung dann bedeutet als Elternteil und eine neue Freiheit bedeutet. Und der zweite Punkt ist wirklich auch die Veranlagung. Also wir wissen, gerade bei Perfektionismus, es hat einen hohen genetischen Anteil. Das wird tatsächlich auch einfach vererbt. Und dann kommt ja beides zusammen, weil ich habe es, deswegen, ich vererbe schon einmal, das ist schon einmal in der Genetik drinnen und dann lebe ich es auch noch vor und dann habe ich auch noch unbewusst meine Erwartungen, weil ich einen gewissen Perfektionismus habe oder weil mir Leistung wichtig ist und diese drei Sachen, also da muss fast ein Kind rauskommen, das einen hohen Perfektionismus hat. Und ich finde auch gerade bei den Persönlichkeitsmerkmalen, weil du es auch vorher gesagt hast, ist es eben Veranlagung und es hat doch viel mit der Persönlichkeit zu tun. Ich erlebe es gerade bei sehr sensiblen Kindern, bei hochsensiblen Kindern, dass die eben noch einmal logischerweise noch einmal sensibler drauf sind auf ihre Leistung, auf die Rückmeldung, die von außen kommt, auf das soziale Umfeld, auf dieses Verglichenwerden, Bewertetwerden. Die spüren ja auch kleinste Regungen, die spüren diese Erwartungen, die wir an sie haben. Das sind manche Kinder, die da vielleicht mit einer dickeren Haut geboren werden, vielleicht resistenter, ja, und checken das nicht einmal, was da halt quasi abgeht und machen halt ihr Ding. Aber es gibt einfach gerade diese voll feinfühligen Kinder, die sind einfach prädestiniert dafür auch. Das muss man auch sehen. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie was falsch gemacht haben oder so, weil wir sind ja auch so, wie wir sind und sind gut genug, so wie wir sind. Ich finde es nur wichtig, dass man da hinschaut, dass wir eben jetzt nicht anfangen, das Kind muss jetzt den Perfektionismus überwinden und wir bleiben in unserem schön drinnen, sondern dass wir wirklich, weil du das sagst, es ist die einzige Stellschraube, die wir haben. Wir können unser Kind nicht verändern, das ist kein Roboter, wo wir was umprogrammieren können, aber wir können bei uns schauen, was geben wir unbewusst mit, welche Erwartungen haben wir und was leben wir vor. Und das ist einfach ein großer, großer Bereich, wie wir unsere Kinder prägen.
Und an dem werden sie Anleihen nehmen. Das ist so ein bisschen die Frage auch, bin ich in meinem Leben die Annika oder die Pippi? Belobe ich mein Kind im Annika-Sein oder belobe ich sie im Pipi-Sein? Und ich denke, da dürfen wir auch hinschauen, weil wir ja auch oft, wenn wir von unseren Kindern sprechen, wir dürfen stolz sein auf gewisse Dinge, die sie machen oder wo sie zielorientiert sind und etwas erreichen. Aber die Frage ist, bin ich im Balance? Gebe ich dem einen genauso viel Aufmerksamkeit wie dem anderen? Und mitunter, wir kommen aus einer Zeit und geben das heute auch teilweise noch weiter, dass wir die Annikas in unseren Kindern beloben, aber nicht die Pipis. Und das, denke ich, ist etwas, wo wir auch unsere Brille neu stellen dürfen oder neu hinschauen dürfen, indem wir uns trauen, auszubrechen und das auch unseren Kindern erlauben, so ihr eigenes Ding zu machen und das genauso wichtig zu empfinden, damit das Ganze eine Balance kriegt, weil genau diese Balance ist oftmals verloren, wenn bei Kindern Perfektionismus so wichtig geworden ist. Und es ist auch wichtig zu schauen, wie zeigt sich das Ganze denn? Weil dementsprechend brauchen sie auch Unterschiedliches vielleicht. Ja? Also die Anzeichen dürfen mal angenommen und anerkannt werden als Deckel zum Perfektionismus. Weil wenn wir dann wieder hier nur aufs Verhalten eingehen, also sprich, ich muss meinem Kind jetzt ganz viele Gegensätze bieten, damit es ja nicht mehr denken muss, ich kann das nicht, oder wir müssen irgendwas tun, damit bei den Hausaufgaben es nicht mehr zu Wutausbrüchen kommt oder wenn ein Fehler gemacht wird, oder wir müssen jetzt ganz viele Techniken anwenden, damit der Druck nicht mehr da ist, dann kann es sein, dass wir dieses Perfektsein wollen oder müssen nochmals mehr befeuern, weil ja dann quasi mein Druckausgleich auch nicht sein darf, weil ich dem dann ja auch nicht mit, also da kann ich dann auch den Erwartungen nicht entsprechen. Das heißt, wir dürfen da sehr genau hinschauen und sehr genau und sehr gut innehalten, um für uns klar zu kriegen, wie zeigt sich das bei meinem Kind und wie gehe ich dann mit diesen Anzeichen um, damit ich nicht den Kampf gegen die Anzeichen wieder zu einem nächsten zu erreichenden Ziel im Sinn des Perfektionismus mache.
Genau, das ist dann schon wieder etwas, wo das Kind nicht gut genug ist oder etwas nicht gut genug schafft. Jetzt in dem Fall, ich bin nicht resilient genug, es ist mir nicht egal genug, was ich für eine Note habe. Also wo wir eigentlich etwas befeuern, was wir weghaben wollen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich auch sehr berührend finde und den ich auch von mir kenne. Gerade wir Eltern, die einen perfektionistischen Anteil haben, wollen ja eigentlich das so gerne anders machen bei unserem Kind. Wir wollen das ja nicht weitergeben. Wir wissen, also gerade wenn es uns bewusst ist und wenn wir sehr reflektiert sind, dann wollen wir so gern, dass unser Kind da freier ist und einfach drauf losmacht. Und wenn wir dann vielleicht sehen, wow, okay, unser Kind hat einen Wutanfall bei der Hausübung, weil es hat diesen einen Fehler gemacht und alles andere richtig. Und dann kommen wir vielleicht in so eine Ohnmacht rein oder in so einen, oh Gott, was ist da jetzt, in der Panik. Und dann sagen wir sowas wie, aber das ist doch egal, ob du einen Fehler hast oder so. Und dadurch kann das Kind, gerade wenn es sensibel ist, ja wieder die Botschaft empfangen, jetzt bin ich schon wieder nicht richtig, jetzt habe ich da einen Fehler gemacht, da bin ich schon nicht richtig und jetzt bin ich auch noch nicht richtig, dass mir dieser Fehler auffällt, weil es sollte mir egal sein. Das heißt, ich kann schon wieder Ansprüchen nicht genügen. Und das ist auch das, was ich eingangs meinte, ich mag das Wort falsch nicht, aber mir ist einfach wirklich nichts, kein anderes Synonym auf die Schnelle eingefallen. Und vielleicht dürfen wir es auch einfach mal sagen, weil über was reden wir heute, wir dürfen Fehler machen, also dürfen wir auch Sachen falsch machen, also dürfen wir es auch so benennen. Weil eigentlich bräuchte unser Kind Verständnis und Empathie und Einfühlung und ein gemeinsames Hinschauen und nicht ein, jetzt bist du schon wieder verkehrt, weil du das jetzt nicht, weil du da nicht cool genug bist oder weil es dir nicht egal genug ist. Also da müssen wir sehr aufpassen. Und ich kenne das von mir, mir passiert das auch. Ja, ich denke mir auch so, ja, aber wieso? Oder warum ist dir das nicht wurscht? Und dann frage ich mich oft, ja, wäre es mir wurscht? Und dann komme ich, haben wir vorher gesprochen, weil da ging es um die Jausenboxen, dass meiner Tochter wichtig ist, sie hat was in der Jausenbox, was die anderen auch drinnen haben. Und meine erste Reaktion war so, das ist doch wurscht, das muss doch dir schmecken. Und wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, was würde ich eigentlich machen, wenn ich jetzt mit lauter VegetarierInnen am Tisch sitzen würde und alle bestellen sich was Vegetarisches, ob ich mir da erlauben würde, da jetzt einfach mein Schnitzel oder was zu bestellen. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich würde mich auch anpassen und zu schauen, was, ja, weil das bin halt ich und ich gebe es weiter an mein Kind. So.
Und, es ist mir egal, ich bin trotzdem ich. So, diese Haltung, um die geht's. Ja.
Um die geht's, aber es geht auch darum, das in uns zu finden, dass wir das so tun, weil dann würde meine Tochter an mir sehen, ah ja gut, die Mama, die bestellt sich da ihr Schnitzel am Tisch und es ist ja komplett wurscht und an dem würde sie wieder lernen. Ich habe das ja einmal erzählt in einer früheren Podcast-Folge, wo das, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, auch die Kindergartenpädagogin gesagt hat, dass meine Tochter nicht so gern Fehler macht. Und ich mich da natürlich sehr wiedererkannt habe, weil ich gebe es auch nicht gern zu, aber ich, in Wahrheit, wenn ich ganz ehrlich hinschaue, mache ich nicht gern Fehler. Ich versuche sie immer irgendwie zu vermeiden, wenn es irgendwie geht oder auch nichts zu machen, wo ich vielleicht einen Fehler machen könnte. Das lasse ich dann lieber. Und genau das macht sie auch. Also sie macht eigentlich genau das, was ich tue. Und ich habe dann auch zuerst einmal versucht, wir haben ja so viel Wissen, gell, das irgendwie auszupacken, da hat sie mich voll anlaufen lassen, das hat gar nicht funktioniert. Und was dann funktioniert hat, war, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich, Mama, ich mache jetzt jeden Tag ein was Neues, was ich noch nie vorher probiert habe, wo ich keine Ahnung habe, ob das funktioniert oder nicht, aber ich probiere es einfach. Und da habe ich ja dann einmal zum Beispiel Palatschinken gemacht. Also das sind ja wirklich Kleinigkeiten, aber ich kann euch ja mal mitnehmen in die Gedankenwelt einer Perfektionistin oder eines Menschen mit einem hohen Perfektionsanspruch. Meine Oma hat die perfektesten, tollsten Palatschinken gemacht. Und ich habe ein paar Mal versucht, das von ihr zu lernen. Und das war unmöglich, weil sie halt immer, wie Omas das halt so machen, du nimmst halt ein paar Eier und ein bisschen Milch und halt nach Gefühl das Mehl und so. Und ich bin halt daneben gestanden und habe mir gedacht, nach Gefühl, wie soll ich das hinbekommen? Und dann auch dieses Rausbacken, dass die so dünn werden und die Oma konnte natürlich schupfen und keine Ahnung was. Also was habe ich gemacht? Ich habe einfach nie Palatschinken gemacht, weil ich halt gewusst habe, ich kriege das nicht hin. Das war unpraktisch, weil mein Mann kann super kochen, der hat uns mit Palatschinken versorgt. Also auch keine Notwendigkeit, da über mich hinauszuwachsen. Und das, dieses Gespräch mit der Pädagogin, war dann für mich der Anlass, ich mache das jetzt und ich stelle mich hin und ich mache einfach diese Palatschinken, weil ehrlich, es geht um Palatschinken, es passiert nichts. Und das hat sie so, also das hat sie so berührt und das hat echt was ausgemacht. Das war dann echt so ein Schub, an, wo sie auch begonnen hat, neue Dinge auszuprobieren und einfach zu machen. Und das war eben, das ist dann da, wo ich sage, es hört auf, einfach nur über die Sprache zu gehen und ich fordere irgendwas von ihr, was ich nicht mache, sondern ich fange an, das bei mir zu verändern und dadurch etwas anderes vorzuleben, was anderes weiterzugeben.
Mhm. Ja, ich hänge gerade auch noch an dem Wort falsch, das du vorhin erwähnt hast, weil ich da geht die Rebellin in mir wieder ein bisschen jetzt auf die Bühne. Die sagt, ja, und wie gut wäre es in dieser Gesellschaft für uns alle, wenn wir sagen könnten, ja, du machst Dinge falsch, ich mach Dinge falsch, ja. So what? Und dieses Recht sich zu geben oder diese Freiheit zu leben, da rauszugehen und zu sagen, nein, ich bin nicht fehlerlos und ich mache Dinge falsch, ich mache in allen möglichen Bereichen Dinge falsch, weil es menschlich ist und dann bekomme ich dafür ein Feedback oder es fällt mir selbst auf und ich sage, es tut mir leid, weil ich halt nicht perfekt bin. Und es bricht aber nicht mein Grundgerüst oder mein Innerstes auseinander. Ich bin deswegen noch genauso wertvoll, auch wenn ich Dinge falsch mache. Ja. Und das, denke ich, ist so wichtig, auch prinzipiell mehr zu leben, vorrangig für uns zu leben, aber natürlich auch für unsere Kinder zu leben. Und da eine ganz neue Sichtweise auf uns selber mit hineinzubringen und auch was Fehler betrifft. Also wir sprechen immer von der Fehlerkultur, aber ganz ehrlich, also eigentlich ist das nur oft nur so ein Begriff, der noch mehr Stress auch in Systeme hineinbringt, weil dann muss ich den Umgang mit Fehlern auch wieder irgendwie perfektionieren. Dabei sollten wir das alles total frei sehen und total frei nehmen und uns da viel mehr Raum zugestehen auch und sagen, okay, jeder Fehler ist eigentlich ein Helfer. Alles, was nicht gelingt oder alles, was jemand anderen vielleicht auch verletzt oder alles, was nicht optimal läuft, bringt uns wieder einen Schritt weit in Entwicklung oder einen Schritt einer neuen Erkenntnis. Diesen Spirit brauchen wir viel mehr.
Ja, aus den Fehlern, das ist auch das, was wir meinen, wenn wir sagen, Fehler sind auch irgendwo Helfer, wobei ich bin voll bei dir. Man muss aufpassen, dass wir jetzt nicht, dass wir eben nicht, du hast ja gesehen, wie ich stottere und ich sage, oh Gott, kann ich euch jetzt sagen, dass ihr was falsch macht? Das geht ja nicht, wir machen nichts falsch. Dass wir jetzt nicht aufpassen und den Fehler sofort umbuchstabieren und sagen, ach, das ist aber ein Helfer, super. Und gar nicht wissen, was damit eigentlich gemeint ist, weil dann ist es so eine leere Worthülse. Und diese Worthülse bringt meinem Kind nichts, wenn ich dann da stehe und sage, ja, Fehler sind Helfer. Damit ist gemeint, dass wir aus den Fehlern ist meistens, wenn ich so auch zurückschaue, zu meinen Fehlern ist eigentlich meistens was Urcooles draus entstanden. Es hat sich etwas weiterentwickelt, es ist etwas besser geworden, ich konnte irgendwo hinschauen, wo ich vorher nicht hinschauen konnte und das ist damit gemeint. Aber das muss nicht heißen, dass es super angenehm ist, einen Fehler zu machen. Das kann trotzdem sich total blöd anfühlen. Und im Nachhinein denken wir, gut, dass wir es gemacht haben, weil wir haben das und das mitgenommen. Aber ich glaube, wir müssen uns aufpassen, dass wir nicht von unserem Kind erwarten, dass es urgerne Fehler macht, weil die sind ja so toll, das sind ja Helfer. Und in Wahrheit hält das ja nicht stand, weil wir es ja von uns kennen, dass wir nicht gerne Fehler machen, dass es unangenehm ist. Da würden wir dann eben oft dem Kind mehr helfen, wenn wir sagen, ja, das war unangenehm für dich oder das war blöd für dich. Und dann können, also wenn wir das gewürdigt haben und da waren, dann kann man immer noch hinschauen und sagen, okay, wie kann dir dieser Fehler jetzt helfen oder für was kann der gut sein oder was hat er dir gezeigt? Weil im Endeffekt auch in der Schule sind ja auch die Fehler sozusagen Zeichen dafür, wo kann ich noch üben, wo kann ich mich verbessern, wenn ich das möchte, wo kann ich noch hinschauen? So ist das gemeint, dieser Fehler als Helfer. Mhm.
Die Problematik, denke ich, ist auch, dass sie Schuld und Scham auslösen und das sind die zwei Emotionen, vor denen wir flüchten, die wir täuschen und tarnen, die super, super gigantisch unangenehm sind und mit denen wir aber uns auch breit gesellschaftlich noch zu wenig beschäftigt haben. Wut, na, da haben wir schon hingeschaut, Traurigkeit, ja, wissen wir auch schon, für was das gut ist, aber Schuld und Scham, da geben wir noch einen schönen Deckel drüber und die treten aber auf die Bühne, wenn es um Fehler geht. Und die auch halten zu können, fühlen zu können, das ist auch unterstützend oder helfend, dass es dann nicht so verschleiert unangenehm sein muss. sondern
dass es da sein darf, ja.
Ja, ja. Das ist meine Schuld, das trage ich jetzt. Und damit darf ich jetzt weitergehen. Und was braucht es jetzt, damit es wieder aushaltbarer wird, auch vielleicht zwischen uns? Oder was mache ich mit dieser Scham, dass ich mir immer noch nicht gemerkt habe, wie man dieses Wort schreibt? Oder diesen, wie auch immer, Special Effekt habe. Also da geht es darum, welche Kultur, nämlich wirklich auch Kultur im Umgang mit dieser Thematik, möchten wir als Eltern unseren Kindern weitergeben und wie darf auch alles im Raum stehen, so wie du sagst, dass auf der einen Seite wir müssen es nicht in eine furchtbar ausufernde Positivität hineinbringen, es darf auch etwas sein, wo wir unangenehme Gefühle empfinden und uns mit denen auseinandersetzen, oder es darf auch etwas sein, je nach Fehler halt einfach auch oder je nach Bereich, wo wir so ein bisschen mehr eine, Vorsicht, böses Wort, Scheiß drauf Kultur installieren. Ja, es sind
Gott sei Dank, sie mich auf YouTube, sonst würdest du jetzt gepiept werden.
Ja, also das nervt mich sowieso, wenn wir schon dabei sind. Scheiße muss gesagt werden dürfen und noch schlimmer finde ich, dass du nicht mehr Sex schreiben kannst, sondern da von irgendwelchen Eiern plötzlich gesprochen wird. Was ist denn das für ein Blödsinn? Aber egal, weiter im Text.
Ja.
Gut.
Das bin ich ganz, genau. Das heißt, es geht sozusagen darum, das Kind, also das auch da sein zu lassen, auch dieses Ärgern über Fehler da sein zu lassen, weil nur weil wir vom Kind sagen, verlangen, sich nicht daran zu stören, geht der Perfektionismus nicht weg, sondern im Gegenteil. Ich gebe dem Kind noch mehr das Gefühl, dass es das jetzt auch nicht kann, dass es diese Erwartung von uns nicht erfüllen kann, dass es ihm nicht egal genug ist. Ja, dann, wenn jetzt, ich überspitze jetzt mal, vergleiche ich es noch und sage, ja, aber das Kind macht sich darüber keine Gedanken. Also damit kann ich das eben unbewusst, obwohl ich so gut meine und eigentlich meinem Kind so gern einfach mitgeben möchte, es ist egal, aber so kann ich unbewusst das Ganze eigentlich noch verstärken. Mhm. Und es ist auch oft nicht nachvollziehbar für uns, weil sie kommen daher und sagen und sind total eben, wie ich erzählt habe, sind total entrüstet, weil sie da einen Fehler haben und den Rest haben sie alles richtig und wir sitzen da und denken, warum sieht das Kind denn nicht, dass es das so toll gemacht hat, und das wäre so naheliegend, dann irgendwie da einzuhaken, ja, und zu sagen, aber schau doch, das dürfen wir auch, ja, es ist ja auch nichts verkehrt, dann einmal zu sagen, aber schau, was du richtig gemacht hast, im Gegenteil, das ist ja auch fein, auch darauf hinzuweisen, aber eben ohne diesen Druck, dass das Kind jetzt bitte den Perfektionismus abzulegen hat und so zu sein hat, wie wir es halt gerne hätten.
Genau, aber wir können unterstützen, indem wir den Fokus auf das legen, was richtig ist, oder wir können den Fokus auf einen anderen Punkt legen. Also wenn ein Text ganz viele Rechtschreibfehler hat, dann finden wir den Text vielleicht einfach toll und sagen,
Die Geschichte
finde ich total spannend. Ja, ich sehe auch, dass da viele Rechtschreibfehler drinnen sind. Ja, die darfst du dir nochmal anschauen. Also so diese Lockerheit einfach auch zu haben, die Entwicklung, Orientierung, die positive Ausrichtung auf, dass es immer weitergeht und sich Dinge erst entwickeln und kommen dürfen, dass wir andere positive Dinge stattdessen fokussieren, dass wir auch vielleicht Anstrengung sehen statt Ergebnis. Also einfach auch sehen, ich sehe, wie viel Mühe du dir gibst, oder danke, dass du dir die Zeit genommen hast, für mich einen Kuchen zu backen, auch wenn man den dann weggeschmissen hat. Also nicht das Ergebnis immer so fokussieren, sondern die Anstrengung. Ja, meine Kuchen fallen alle in diese Kategorie, aber es ist okay.
Ich habe mir nur vorgestellt, wenn wir da den Kuchen wegschmeißen, unser Kind dann den Kuchen im Mülleimer findet. Das wäre nicht gut.
Ja.
Ja.
Na, den essen wir natürlich.
Ja, wir essen natürlich, genau. Genau, das Wort noch finde ich auch gut. Ich kann es noch nicht, oder das kannst du noch lernen, oder da kannst du dich noch verbessern, oder das geht eben noch nicht. Also dieses Wort noch, weil das eben auch dieses Entwicklungspotenzial aufzeigt. Ja, wir lernen das alles. Dann, genau, das Wörtchen noch. Verständnis haben wir schon gesagt, ne? Also Verständnis haben für unsere Kinder. Auch gern, wenn ihr an euch den Perfektionismus kennt, auch gern auch benennen, auch rausstreichen, auch sagen, ich kenne das auch von mir. Und vielleicht findet ihr für euch auch Strategien, damit umzugehen, und könnt die zum Beispiel weitergeben. Ich mag voll gerne, also zum Beispiel, dass man es erstmal trennt, dass man sagt so, nicht ich bin perfektionistisch, weil das macht es so sehr zu einer Wahrheit, was ich bin, sondern ich habe einen perfektionistischen Teil in mir oder einen Antreiber oder eine perfektionistische Stimme, den inneren Kritiker, die innere Kritikerin, würden wir bei uns Erwachsenen sozusagen sagen. Bei den Kindern finde ich es immer nett, dieser kleinen Stimme irgendwie einen eigenen Namen zu geben, das können sich die Kinder aussuchen, sondern ist das erstmal eine Stimme in mir, die sagt, ich kann das nicht, ich bin zu blöd, ich schaffe das nicht, das bin dann nicht ich, sondern das ist eine Stimme in mir oder ein kleines Tier oder was auch immer, was ich mir da halt vorstellen möchte und was sich gut anfühlt. Und wenn ich jetzt sage, das ist eine Stimme und die heißt so und so, dann kann ich mit dieser Stimme arbeiten. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, wie die Stimme, wir könnten das doch mal singen, was diese Stimme sagt. Und dann singen wir das voll übertrieben, verpacken das in ein Lied zum Beispiel. Oder das kriegt wie eine Sprechblase. Das Kind stellt sich das vor wie in einer Sprechblase über mir, wie in einem Comic steht diese Stimme. Also wir entfremden das sozusagen ein bisschen. Mhm. Damit es nicht mehr diese Schwere bekommt und diese Wahrheit. Ich habe eine Stimme in mir, die sagt, du kannst keine Palatschinken machen. Aber das ist nur eine Stimme in mir, die mich in Wahrheit beschützen möchte. Da haben wir noch gar nicht so wirklich hingeschaut, gell? Perfektionismus ist auch eine Schutzstrategie in ganz, ganz vielen Fällen. Perfektionismus möchte, oder diese Stimme in mir, möchte mich davor schützen, genau diese Schuld und Scham zu empfinden, etwas anders zu machen als die anderen, aus der Gemeinschaft vielleicht ausgeschlossen zu werden, weil ich einen Fehler mache, nicht gut genug zu sein. Das heißt, Perfektionismus ist fast immer ein Schutz, den ich habe, eine Strategie, die ich mir angeeignet habe. So komme ich gut durch die Welt, so fühlt sich das sicher für mich an. Ich kann das von mir berichten, wenn ich eine Aufgabe habe, wo ich mir denke, oh Gott, wie soll ich denn das machen? Dann gibt mir Perfektionismus den totalen Schutz auf einer Ebene, auf einer anderen ist es belastend, aber auf einer Ebene gibt es mir auch Schutz, es gibt mir Halt. Ich weiß, wenn ich das gut vorbereite und das so und so mache, damit ich mich sicher fühle, dann gibt mir das eine Art Sicherheit und auch ein Kontrollempfinden. Wir haben dann das Gefühl, wir haben die Sachen unter Kontrolle. Wir können sie unter Kontrolle haben. Natürlich immer zu einem gewissen Preis, den wir dafür auch zahlen. Aber es gibt eben auch Sicherheit, es gibt Schutz, damit mir ja niemand draufkommt, dass ich vielleicht doch nicht gut genug bin, weil ich das im Kern so empfinde. Jetzt habe ich den Anfang meines Satzes verloren, weil ich jetzt da abgedriftet bin zu der Schutzstrategie.
War aber voll wichtig.
Ja, dass wir es anerkennen. Mhm. Genau, ja, das war wichtig, sagen wir noch. Dass wir es anerkennen, dass diese Stimme ist ja auch nicht böse, das ist ja kein Monster, das mir das Leben vermiesen möchte, sondern diese Stimme möchte mich schützen, die arbeitet für mich, die versucht bestmöglich, uns da durchzubekommen durch diese Leistungsgesellschaft mit unserer Prägung, die wir haben. Und auch dieser Stimme Danke zu sagen, urcool, dass sie da ist und die hilft ja auch. In vielen, vielen Punkten kann diese Stimme total helfen, uns anzutreiben, besser zu werden. Es ist super, dass wir besser werden wollen. Es ist super, dass wir gute Leistungen erbringen wollen. Das hilft uns in unserer westlichen Gesellschaft total. Also auch nicht auf Kriegsfuß mit dieser Stimme zu sein, sondern die anzunehmen, der vielleicht sogar, das kann ein Prozess sein, aber irgendwann einmal sogar Danke sagen zu können für das, wo sie uns auch geholfen hat und wo sie da ist, mit ihr zu arbeiten eigentlich, sie zu integrieren, sagen wir immer. Wir reden ja nicht von Heilung, sondern wir sagen, wir integrieren diese Stimmen und die können uns helfen. Die können uns bei manchen Punkten total gut helfen, wenn wir wissen, wie wir sie quasi einsetzen, wie wir sie hervorholen und vor allem, wie wir sie zum Verstummen bringen, wenn sie uns gerade nicht helfen, weil sie uns gerade nur Druck machen.
Ich habe diese Stimme, ich bin nicht diese Stimme.
Genau. Ja.
Ich habe diesen Anteil, ich bin nicht dieser Anteil. Das ist eins der wichtigsten Dinge, die unsere Kinder dann verstehen dürfen. Und das können sie auch, indem wir es verbalisieren, indem wir es ihnen anbieten, indem wir etwas mit ihnen teilen von uns selber, ihnen erzählen, wie das bei uns ist. Auch sagen, ja, ich merke, du bist gerade total frustriert, weil du hättest das jetzt gern schon verstanden. Ihnen auch Möglichkeiten mitzugeben, wie sie jetzt mit diesem Frust umgehen können. Einfach auch mal von dem, was gerade frustriert, Pause zu machen, wegzugehen, das hinter uns zu lassen, rauszugehen, was anderes zu tun, nicht noch mehr hineinfokussieren. Also ihnen da auch Möglichkeiten zu geben, das zu regulieren, wo sie da jetzt gerade drinnen stecken oder dieser Tunnel, in dem sie gerade drinnen stecken. Mhm. Und dadurch auch ihnen aufzuzeigen, wir dürfen da mit uns selbst auch mitfühlen. Wir dürfen uns selbst fühlen und spüren und annehmen in der Ganzheit, die wir sind, auch mit vielleicht einem höheren Stresslevel, mit einer hohen Frustration, mit einem hohen Perfektionismus. Und wie kann ich da anders draufschauen? Wie kann ich von einem ich bin so dumm kommen zu einem es überfordert mich gerade, ich check's jetzt einfach gerade nicht, aber das ist auch in Ordnung einmal für diesen Moment. Und das ist, kann sein durch wirklich auch verbale Konzepte, die wir ihnen anbieten, indem wir es ihnen sagen, indem wir ihnen erzählen, wie wir drauf schauen und indem wir das leben auch.
Ja, genau, die Kombi ist es dann, ja, selber in diese Entwicklung gehen und auch das mit dem Kind begleiten. Und da haben wir wieder dieses Bild von miteinander ins Boot setzen, nicht ich stehe am Ufer und rufe dem Kind zu, was es da macht und warum es da in dem Boot sitzt, sondern ich setze mich mit rein und jetzt schauen wir, wie wir jetzt gemeinsam dieses Boot lenken und zum Ufer bringen, wenn wir das wollen.
Genau. Und wenn es sehr immanent ist, dass die Kinder sich schwer tun, Fehler auch zu machen, dann lade ich Eltern immer ein, achte du darauf, dass du ganz bewusst weggehst von der Fehlerlosigkeit. Mach ja. mal vielleicht auch absichtlich Fehler, schmeiß ja. ein Glas ja. um und reagier anders, als du bisher reagiert hast. Also sprich hier eine Korrektur auch einzuführen, beziehungsweise eben auch in dem eigenen Prozess zu schauen, wo darf ich mal locker lassen, wo dürfen mir Dinge mal einfach auch egal sein und das ganz bewusst zu leben oder auch zu sagen, ich mache da jetzt gerade was für mich ganz Neues und ich fühle mich gerade noch unwohl. Ich weiß noch nicht, ob ich das mag, aber ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren, wie ist das, wenn jetzt nachher Besuch kommt und ich räume vorher nicht auf.
Mhm. Ja. Genau, also diese Sachen auch transparent zu machen, auch anzusprechen, auch bewusst zu machen. Mhm. Ja, eben wie das Palatschinken-Beispiel.
Genau.
Genau.
Gut. Gut. Wo stehen wir denn jetzt gerade? Machen wir es nicht perfekt hier jetzt, sondern real und echt spielen wir nicht drüber. Haben wir noch was zu sagen oder sind wir happy damit, mit dem, was wir bis hierher gesagt haben?
Ich bin happy damit.
Ja.
Hoffe ihr auch. Und ich möchte euch, aber ich habe doch noch was zu sagen. Ich möchte euch nämlich nochmal ganz herzlich einladen zu unserem Adventfrühstück. Mhm. Am Samstag, den 29. November von 10 bis 11.30 Uhr, ganz gemütlich, bitte mit Frühstück, mit eurem Kipferl, mit eurem Kaffee, mit was auch immer. Nicht perfekt, kein perfektes Frühstück, irgendwas, was ihr gerne esst. Auch nicht perfekt gestylt, Wurst, Jogginganzug, was auch immer, Pyjama, komplett egal. Vor dem Bildschirm mit uns frühstücken. Und wir tauschen uns aus, wir sind urgespannt, euch kennenzulernen. Wir wollen wissen, was euch so interessiert. Vielleicht wir können ein bisschen Themen sammeln, auch wenn ihr Wünsche habt. Wir wollen gemeinsam hinschauen im Podcast und es geht einfach um ein nettes Advent-Zusammensein, auch ein bisschen so eine besinnliche Einstimmung, vielleicht jetzt auf die nächsten Wochen, die ja doch für viele dann oft auch einmal stressig sein können oder anstrengend sein können. Und einfach nochmal gut gemeinsam ein bisschen Kraft sammeln, vielleicht machen wir eine kleine Imaginationsübung oder so. Wir machen das ganz spontan, je nachdem, was ihr braucht und wie es uns geht. Und es soll wirklich ganz zwanglos und unperfekt sein.
Schön, auf das freuen wir uns und wir freuen uns auf euch und und aufs nächste Mal, oder?
Aufs nächste Mal, genau. Und was ihr auch wieder bekommen werdet von uns, sind die Folgen vom Adventkalender dann ab dem 1. Dezember vom letzten Jahr einfach nochmal gerepostet, weil wir da auch so viele tolle Rückmeldungen bekommen haben und euch das einfach gern nochmal ans Herz legen möchten und ermöglichen möchten, wenn ihr Lust habt, einfach nochmal unseren Adventkalender zu hören, jeden Tag ein Türchen. Ganz achtsam, um ein bisschen so ganz viele haben ja gesagt, das war so ihr achtsamer Moment am Tag, irgendwie bevor es dann mit Adventtrubel weitergeht, waren das so ihre Minuten und das fand ich so schön, weil das ja auch das ist, wie wir es uns gedacht haben, gell, so ein paar Minuten für uns einfach jeden Tag, die wir uns schenken, wo wir nichts leisten, nichts tun, nichts müssen, sondern die einfach irgendwie für uns sind, vom Einschlafen, nach dem Aufwachen, zwischendrin, wann auch immer.
Genau,
freuen wir uns, wenn ihr ihn hört.
Wir laden sie euch nochmal hoch, das heißt, ihr könnt sie jeden Morgen aufploppen lassen und wann auch immer es an dem Tag passt, euer Türchen hören, beziehungsweise nochmal hören.
Genau, also am besten abonnieren, wenn ihr uns nicht eh schon abonniert habt, am besten abonnieren, dann kriegt ihr jeden Tag das Türchen in eurem Podcast-Player eurer Wahl.
Aufgepumpt. Gut, dann, liebe Barbara,
liebe alle, Ritzia, ich gehe jetzt Palatschinken machen.
Mach das. Baba.
Baba.